Herzlich willkommen beim Podcast der Westdeutschen Zeitung über die FABU-Preisträger. Wir stellen euch junge Menschen vor, die an der Bergischen Universität ihre Abschluss- und Doktorarbeiten geschrieben haben und dafür nun von der FABU ausgezeichnet wurden. Die FABU ist der Verein der Freunde und Alumni der Bergischen Universität und zeichnet regelmäßig Absolventen aus. Sie ist ein Netzwerk für Studenten, Alumni, Mitglieder und Partner der Universität. Die Preisträger geben uns hier im Podcast Einblicke in das, was sie eigentlich gemacht, also was sie genau erforscht haben und wie sie zu ihrem Fachgebiet gekommen sind. Mein Name ist Alexandra Dolinski. Ich bin Redakteurin bei der Westdeutschen Zeitung. Mein Gast heute ist Hasan Tercan, der in der Informatik promoviert hat und dafür mit dem zweiten Preis in der Kategorie Promotionspreis ausgezeichnet wurde. Hasan, willst du dich einfach mal selbst vorstellen?
Gerne. Erstmal vielen Dank für die Einladung.
Gerne.
Dass ich den zweiten Preis gewonnen habe, wusste ich gar nicht. Ich habe nur gewusst, ich habe einen Preis gewonnen, aber danke für die Info.
Nein. Gerne.
Ich bin 35 Jahre alt. Ich bin Forscher, Wissenschaftler, Mitarbeiter an der Bergischen Universität Wuppertal, dort Forschungsgruppenleiter und bin von Haus aus Informatiker, habe in Darmstadt damals studiert, Bachelor und Master und bin verheiratet, habe ein kleines Kind.
Oh, und sie ist wie alt?
4 Jahre wird es jetzt im Januar.
Bald schon das Geburtstagsfest sozusagen.
Genau, am 10. ist es dann soweit. Genau, da planen wir auch schon ein bisschen. Ja, und ansonsten freue ich mich, dass ich ein bisschen was über meine Forschung erzählen darf und auch ein bisschen was über mich.
Ja, ich bin auch schon sehr gespannt, was du erzählen wirst. Das heißt aber, du kommst gar nicht aus Wuppertal, sondern bist zugezogen und kommst du auch aus Darmstadt?
Ursprünglich aus dem Rhein-Main-Gebiet. Eine kleine Gemeinde, die nennt sich Kriftel, ist in der Nähe von Frankfurt. Und habe dann nach einem passenden Informatikstudium gesucht und bin dann in Darmstadt fündig geworden. Das ist so, dass Frankfurt oder Darmstadt sind die Unis in der Nähe. Und da ist Darmstadt einfach, hat er den besseren Ruf und ist auch wahrscheinlich auch das bessere Studium dann. Und habe dann erstmal in Darmstadt studiert und habe dann nach einer Promotionsstelle gesucht, wo ich das, was ich im Studium mehr in der Theorie gemacht habe, so ein bisschen in die Anwendung bringen kann. Ne? Ich habe da schon damals im Studium, habe ich vor allem gegen Ende hin, so die Begeisterung für maschinelles Lernen, künstliche Intelligenz für mich entdeckt und habe dann eine Promotionsstelle an der RWTH Aachen gefunden, wo ich genau das dann in die Produktionsanwendung bringen kann. Also wirklich eine ganz andere Domäne, Produktion, Industrie und Fertigung, dort in der Fakultät Maschinenwesen. Und bin dann erstmal nach Aachen gezogen und habe dann erstmal dort angefangen zu promovieren.
Ja.
Damals unter dem damaligen Geschäftsführer des Lehrstuhls, Professor Meisen. Und das ging dann 3 Jahre so weit, bis dann Professor Meisen einen Ruf erlangt hat an die Uni Wuppertal. Dort den Lehrstuhl, also hier, gegründet hat. Und dann bin ich quasi einer der Ersten gewesen, die ihm nachgefolgt sind. Dann steht man so als Doktorand vor der Entscheidung, okay, was machst du jetzt? Ja. Bleibst du hier am Lehrstuhl? Na, dann kommt vielleicht irgendwann ein neuer Professor oder eine Professorin. Das ist dann immer so eine Grundsatzentscheidung, aber mir hat es mit Professor Meisen so gut gefallen, wo ich dann gesagt habe, hey, ich möchte gerne hier an der Uni Wuppertal das fortführen, einerseits meine Promotion, andererseits auch dann die Möglichkeit, da diesen Lehrstuhl hier an der Uni dann aufzubauen.
Also genau. Auch mitzugestalten aktiv.
Absolut, ja. Genau, mitzugestalten, mit aufzubauen. Also wir haben angefangen da waren wir 3, sage ich mal, also Professor, dann noch ein Kollege und ich. Und mittlerweile sind wir 40 wissenschaftliche Mitarbeiter.
Und wann war das? Wann kamst du nach Wuppertal?
Das sind 5 Jahre her, also 2018. Dezember 2018.
Ja, genau. Also in 5 Jahren sind dann 37 Leute dazu
gekommen. Genau. Das ist schon ein steiler Anstieg, muss man sagen. Wir haben auch jetzt vor 2 Monaten haben wir unser 5-Jähriges gefeiert. Also der Lehrstuhl heißt TMDT, Technologien und Management der digitalen Transformation. Ist ein sehr interdisziplinärer Lehrstuhl und ein Teil davon in unserer Forschung ist halt quasi angewandte künstliche Intelligenz. Genau, kommt man dann super aufbauen. Man muss dann natürlich viel aufbauen, also Lehrveranstaltungen, Projekte akquirieren, also Förderungen erhalten, ne, sodass wir auch neue Mitarbeiter einstellen können, weil das Förderprogramme nun mal die zentrale Quelle sind, um Mitarbeiter an der Uni zu finanzieren. Forschungsgruppen aufbauen, deswegen darf ich mich jetzt auch Forschungsgruppenleiter nennen quasi. Und jetzt geht es darum, so nach dem ersten rapiden Anstieg, sage ich mal, das jetzt zu halten.
So. Ich würde auch gleich auf jeden Fall gerne noch mehr über die künstliche Intelligenz erfahren. Gerne. Aber wie bist du denn eigentlich überhaupt zur Informatik gekommen? Das ist ja auch ein ja, also was heißt spezielles Gebiet, aber das ist ja eines, wo ich sag mal so die Geister spalten, die es absolut können und die anderen, die nur Bahnhof verstehen, wenn darüber gesprochen wird.
Ich war so dazwischen, also ich war keiner, damals als Schüler war ich jetzt nicht unbedingt einer, der super Informatik gekonnt hat oder auch schon selbst programmiert hat und ähnliches. Das ist schon ein bisschen, sage ich mal, ich will sagen außergewöhnlich gewesen, aber als ich dann das Studium angefangen habe, habe ich dann gemerkt, oh, ich bin hier einer der wenigen, der noch gar nichts kann. So, und warum?
Das ist aber auch spannend.
Hört sich im Nachhinein spannend an, war aber erstmal da ein bisschen, ich sag mal, frustrierend vielleicht, ne, ja. Weil ich musste gefühlt einiges nachholen. Das war auch eine komplett neue Domäne für mich. Also wirklich da in der Denke der Software da zu denken, ne, und dann zu überlegen, wie programmiere ich dann ein Stück Softwarecode. Das ist eine ganz eigene Denke, da muss man erstmal ein bisschen dahinter kommen. Also ich kann mich erinnern, dass ich da eine Zeit lang gebraucht habe, um überhaupt dieses Prinzip zu verstehen, wie funktioniert ein Computer und wie funktioniert Software.
Aber du hast das durchgezogen.
Ja, klar.
Du hättest ja auch sagen können, boah, nach einem Semester, das ist mir zu viel, das kann ich gar nicht.
Das haben auch viele gemacht, ja. Also ich kann mich erinnern, wir haben da 250 Leute haben angefangen und nach 2 Jahren waren es dann nur noch so 60 oder so.
Oh.
Und das ist aber nichts Ungewöhnliches in solchen Studiengängen. Und ja, warum habe ich es gemacht? Also ich musste mich entscheiden zwischen Wirtschaft, also BWL und Informatik. Ich hätte fast Wirtschaftsinformatik gewählt. Mhm. Auch das war ist sehr populär, auch in Darmstadt. Aber da habe ich mit ein paar Informatikern gesprochen, also die quasi schon abgeschlossen hatten. Und die haben ein bisschen was von ihrem Job erzählt. Und dann habe ich gedacht, ich will das auch. Mhm. Und glücklicherweise hat das dann auch gepasst. Also es war auch wirklich ein Studium, was mir dann auch gefallen hat. Und wo ich dann wirklich nie nochmal zurückblicken musste und sagen musste, hey, hätte ich doch lieber was anderes studiert oder so.
So soll das sein. Aber wieso BWL? Warum hattest du da die Qual der Wahl sozusagen?
Ach, ich weiß nicht. Ich hatte wahrscheinlich diesen Manager-Typen im Blick. Ne?
Okay.
Also BWL als solches. Ne? Ich konnte auch gut mit Zahlen umgehen, sagen wir es auch so. Mathe war jetzt auch kein Fach, was mir jetzt so fremd war. Und überlegt man halt, was sind denn so die mathematischen oder Zahlen, fokussierten Fächer und dann sind es halt BWL, Informatik und ähnliche. Ja. Mhm. Wobei die natürlich komplett unterschiedlich sind. Also ich will jetzt nicht damit sagen, dass das ähnliche Fächer sind.
Dann würde ich gerne mal so ein bisschen in die Materie einsteigen. Du hast deine Doktorarbeit geschrieben mit dem Titel, ich übersetze das mal auf Deutsch, auf maschinellem Lernen basierende prädiktive Qualität in Fertigungsprozessen. Das sagt mir jetzt erstmal so als Laie gar nichts.
Mhm.
Erklär mir mehr.
Also das vielleicht merkt man auch schon im Titel, das ist ein bisschen, das bewegt sich in zwei Welten. Das eine ist die Informatik, dort halt das Teilfeld maschinelles Lernen, künstliche Intelligenz. Ich werde jetzt wahrscheinlich den Begriff KI verwenden, künstliche Intelligenz. Machine Learning ist ein Teilfeld davon, ne? Und ich benutze das jetzt erstmal bewusst synonym, weil ich glaube, der Begriff KI ist jetzt gerade in aller Munde und damit kann man schon ein bisschen was anfangen.
Genau, das kommt ja auch immer mehr auf.
Genau,
ja.
Ne? Und was natürlich für uns super cool ist, dass das jetzt gerade so ein Thema ist, wo gerade sehr viel Bedarf ist, ne? Auch als aus forscherischer Sicht. Auf der einen Seite KI, auf der anderen Seite Produktion. Und da bewege ich mich, wie ich gerade gesagt habe, ich habe in Aachen damals an einem Lehrstuhl angefangen, der war auch in der Fakultät Maschinenwesen, also Maschinenbau. Und da hat es halt angefangen. Ne? Und thematisch geht es halt in der Arbeit darum, wie ich KI-Methoden einsetzen kann, um die Qualitätssicherung in der Produktion zu unterstützen.
Also das einfach die Qualität von, wenn am Ende ein Bauwerk rauskommen soll, dass das auf jeden Fall qualitativ so gut ist, dass man es verwenden kann?
Ja, sagen wir mal so, stell dir vor, du hast eine Fabrik, du produzierst Produkte, also du stellst Produkte her und du musst natürlich sicherstellen, dass diese Produkte die Qualitätsanforderungen erfüllen, also dass sie eine hohe Qualität haben. Und das ist natürlich in Deutschland, in der produzierenden Industrie, ist das ein zentraler Maßstab. Ne? Also die deutsche Industrie steht für die hohe Qualität seiner Produkte. Und deswegen nehmen Unternehmen sehr viel Aufwand auf, um die Qualität sicherzustellen. Ein Teil davon ist, die Qualität zu prüfen. Das bedeutet, ich prüfe meine Produkte auf ihre Qualität hin. Und häufig ist es so, dass diese Qualitätsprüfung am Ende der Produktion stattfindet. Bedeutet, ich fertige erst mein Produkt und danach stelle ich erst die Qualität fest. So, und das mache ich dann stichprobenartig. Das heißt, ich mache das nicht mit jedem Produkt, sondern nehme mir einen Teil der Produkte raus, gucke, wie die Qualität ist. Wenn ich da jetzt aber einen Produktfehler identifiziere, dann ist es eigentlich schon zu spät. Da habe ich das Produkt ja schon gefertigt.
Weil das heißt, ganz viel da liegt, was dann gegebenenfalls in den Müll wandern
muss. Ja, wenn man Pech hat, ist es dann die gesamte Charge. Ne? Dann, das heißt, man macht dann nochmal weitere Qualitätsprüfungen. Das heißt, man nimmt sich dann weitere Produkte stichprobenartig heraus, prüft dann deren Qualität. Und wenn man dann feststellt, oh, das sind mehrere Produkte, dann schmeißt man im Worst Case die gesamte Charge weg. So, also diese Ausschussware. Ne? Und das versucht man natürlich zu reduzieren. Weil das kostet Zeit, Geld, ist nicht nachhaltig, ne? Und im schlimmsten Fall erkenne ich vielleicht Produktfehler gar nicht. Das geht dann zum Kunden, der erkennt sie dann. Dann habe ich einen Reklamationsfall, dann habe ich einen Imageverlust und Ähnliches. Vor diesem Kontext ist die Qualitätssicherung extrem wichtig. Und ja, wie ich gerade gesagt habe, häufig ist es so, dass man die Qualität erst zum Ende feststellt. Und meine Arbeit oder meine Dissertation beschäftigt sich mit Methoden, mit KI-Methoden, mit denen es dann möglich ist, die Qualität vorherzusagen der Produkte, während sie gefertigt werden oder vielleicht auch sogar bevor sie gefertigt werden. Und dafür benutze ich KI-Methoden. Und das können wir, weil auch in den letzten Jahren sehr viel Arbeit in der Industrie reingeflossen ist in Richtung Digitalisierung. Das heißt, ich habe jetzt immer mehr digitalisierte Produktionsanlagen. Ich kann Sensordaten beispielsweise aus diesen Produktionsanlagen sammeln. Und Daten sind ein schönes Futter für KI-Methoden. Mhm. Das heißt, ich kann dann KI-Methoden trainieren und bilden. Genau, und das Ziel ist es dann, dass ich dann beispielsweise, ich habe eine Produktionsanlage, mehrere Maschinen, an der mein Produkt gefertigt wird. Und jetzt sagen wir mal, ich kann nach der zweiten Maschine kann ich eine Vorhersage leisten mit einem Modell.
Also auf Grundlage von dem, was dann vielleicht schon produziert wurde.
Genau, auf Grundlage was von dem, was schon produziert wurde, auf Grundlage von Maschinendaten und anderen, ich sag mal, Sensordaten, Temperaturdaten und Ähnliches. Vielleicht kenne ich auch den Zustand meines Prozesses, den Umgebungszustand. Ich habe vielleicht irgendwo, wenn es jetzt ein temperaturabhängiger Prozess ist, habe ich irgendwo eine Wetterstation, die misst dann auch die Temperatur in meiner Produktionshalle und Ähnliches. Das können alles Einflussfaktoren auf die Qualität sein. Und wenn ich die kenne und Daten dazu habe, dann kann ich ein Modell aufstellen. Mhm. Das Modell sagt mir dann beispielsweise nach der zweiten Maschine, hey, die Qualität des aktuell gefertigten Produktes, die ist schlecht. Okay. Leite doch eine Maßnahme ein, um die Qualität zu verbessern. Das heißt beispielsweise, ich kann dann Fehler kompensieren in nachgelagerten Schritten.
Zum Beispiel eine Temperatur anpassen.
Maschinenparameter anpassen oder Ähnliches, ganz genau. Da hatten wir auch, also habe ich auch an Projekten mitgearbeitet, wo wir sowas untersucht haben und wo wir da aufzeigen konnten, dass wir auf Basis dieser Qualitätsvorhersagen qualitätsverbessernde Maßnahmen ableiten können. Das habe natürlich nicht ich gemacht, ich bin kein Ingenieur, beziehungsweise ich produziere nichts, aber das haben dann Partner von uns gemacht, also Unternehmen. Oder ich kann Ausschussware frühzeitig identifizieren. Also dann, ne, wenn ich da nichts mehr reparieren kann, dann kann ich wenigstens sofort dieses Produkt aussortieren und muss dann nicht noch unnötige weitere Prozessschritte damit irgendwas vornehmen. Das heißt, ich kann mir das einsparen. Mhm. Und darum geht es nämlich. Und in meiner Arbeit habe ich mich vor allem mit KI-Methoden und Daten beschäftigt, wie man das macht.
Darf ich mir das dann so vorstellen, dass du die Daten sammelst und sie dann im Computer irgendwie einspeist? Also ist das so was Theoretisches oder ist das irgendwie auch was Praktisches? Wie darf ich mir das vorstellen?
Ja, es ist quasi KI-Modelle sind Computermodelle, die trainiert man auf Daten. Genau, das heißt, man sammelt erstmal Daten, das heißt, die werden aus irgendeiner Steuerungssoftware oder aus irgendeiner Datenbank werden die Daten gezogen und speichere ich dann erstmal im Computer ab. Und dann schreibe ich Programmcode, Software, um diese Daten erstmal zu analysieren, zu verarbeiten. Und dann schreibe ich noch ein bisschen mehr Programmcode, der quasi mein KI-Modell beinhaltet. So, okay. Das ist wirklich Software, das heißt, ich mache reine Software. Ich habe da nie was mit Hardware gemacht, also mit Maschinen oder mit Sensorik oder Ähnliches, sondern meine Forschungsarbeiten fangen da an, wenn ich die Daten vorliegen habe. Deswegen muss ich immer mit Partnern zusammenarbeiten, die halt produzieren und Daten sammeln.
Ja. Klar, aus der Industrie dann zum Beispiel. Genau. Ne? Das heißt, du hast dieses Modell entwickelt. Ist das jetzt ein Modell, das jetzt auch schon irgendwo Anwendung findet? Oder du hattest es ja schon erzählt mit Produktionsschritten. Deswegen, ich kann mir das jetzt schon so ein bisschen vorstellen, wo es Anwendung findet. Aber wird es auch schon angewandt?
Ja, also ich habe nicht nur ein Modell entwickelt. Okay. Also in meiner Dissertation habe ich mehrere Fragestellungen untersucht. Und Das war jetzt nicht nur ein Modell auf einem Anwendungsfall, sondern ich habe mich vor allem auch mit Strategien auseinandergesetzt. Also wie gehe ich an so ein KI-Modell heran? Das nennt man auch Predictive Quality, das, was ich, worum es geht, nämlich also auf das Deutsch
ist die,
heißt das
prädiktive Qualität.
Ganz genau, prädiktive Qualität. Also für mich ist Predictive Quality sind halt quasi Methoden, um KI-basierte Qualitätsprognosen zu leisten. So, und ich habe mich mit der Frage auseinandergesetzt, wie geht man überhaupt an so ein Predictive Quality Problem heran? Das heißt, was sind die einzelnen Schritte, die zu tun sind, um Daten zu sammeln, um die Daten zu verarbeiten? Was sind geeignete KI-Methoden? Wie bewerte ich solche Methoden und wie kann ich dadurch einen Benefit auch erzielen für die Qualitätssicherung? Das war eine zentrale Fragestellung. Da habe ich mich jetzt nicht unbedingt mit einer Methodik auseinandergesetzt. Mhm. Und dann hatte ich noch andere Fragestellungen, die darauf abzielen, beispielsweise das Sammeln von Daten. Und ich brauche ja Daten, um KI-Modelle zu trainieren. Das ist beispielsweise auch der Fall, warum jetzt Google und Facebook und die anderen großen globalen KI-Player, warum das bei denen funktioniert. Die haben einfach die Daten. Also die haben ja Millionen oder Milliarden von Datenpunkten, die sie sammeln können. Und das ist in der Produktion ist das schwierig. So, weil ich muss erstmal diese Daten sammeln. Und wenn ich einen Fehler vorhersagen will, dann muss ich einer KI auch Daten liefern, in denen es auch Fehler gibt.
Das heißt, du brauchst im Prinzip erstmal die mangelhafte Ware quasi, das mangelhafte Produkt, um überhaupt ein Modell erstellen zu können.
Und jetzt kann ich ja nicht auf einen Ingenieur oder einen Qualitätsmanager zugehen und sagen, oder einen Produktionsleiter, ich kann euch gerne eine KI aufstellen, aber bitte macht erstmal Experimente und schrottet eure Produkte. Ja. Ne, oder das geht nicht. Das ist einfach nicht möglich und das ist eine zentrale Hürde, sag ich mal, um wirklich KI in der Produktion in die Anwendung zu bringen. Mhm. Und da muss man halt Lösungsmethoden dafür entwickeln oder Lösungsstrategien. Was es aber in der Produktion, in der Industrie sehr viel gibt, sind Simulationen. Und das schon seit Jahrzehnten. Also quasi virtuelle Modelle, mit denen Ingenieure ihren Prozess virtuell simulieren. Beispielsweise um Machbarkeitsstudien durchzuführen oder ähnliches. Man kennt das beispielsweise Crash-Simulationen. Mhm. Also bevor ich jetzt ein Auto fertige und dann reale Crash-Tests mache, simuliere ich erstmal diese Crashs und kann dann relativ schnell dann auch Erkenntnisse generieren, um dann zu sagen, okay, in dieser Crash-Simulation verhält sich das Auto nicht so wie gewollt. Ne? Hier muss ich nochmal an meine Karosserie ran oder ähnliches. Ne? Mhm. Also Simulationen werden schon sehr viel gemacht und Simulationen liefern Daten. Die sind zwar nicht perfekt, aber die kann man schon mal nutzen, um ein KI-Modell zu trainieren. Und in der Simulation kann ich viele Fehlerfälle simulieren. So, und so
also einfach man verschiedene Szenarien ganz durchspielen genau. Auch. Okay.
Ganz genau. Ne? Und das war auch eine Fragestellung, mit der ich mich beschäftigt habe, ist, wie kann ich Simulationsdaten für so ein KI-Modelltraining verwenden? So, und das ist jetzt, wie gesagt, hier sieht man auch, das ist nicht ein Modell, was ich aufgestellt habe, aber ich habe das jetzt nicht nur in der Theorie gemacht, sondern ich habe auch schon, ich habe verschiedene reale Anwendungsfälle in meiner Arbeit adressiert und habe versucht, meine Methoden dann an realen Projekten, realen Anwendungsfällen auch zu testen.
Also in Firmen beispielsweise.
Genau, und dafür brauchen wir Firmen. Also unser Lehrstuhl, wir arbeiten sowieso eigentlich in fast jedem unserer Projekte arbeiten wir mit Partnern zusammen. Und das sind nicht nur Forschungspartner aus anderen Universitäten oder Lehrstühlen, sondern auch Industrieunternehmen, also Unternehmen. Und wenn es dann im Kontext Produktion ist, dann sind das häufig auch produzierende Industrie. Und da haben wir auch Projekte durchgeführt und ich habe auch Anwendungsfälle, die basieren auf Projekten mit Industrien. Beispielsweise aus der Automobilindustrie, Automobilzulieferer und ähnliches.
Mhm. Und, hier in Wuppertal oder ist es weiter gefasst? Bergisches Land, NRW, deutschlandweit?
Also, wir sind relativ jung noch in Wuppertal. Das wird jetzt immer mehr. Aber die Projekte, die ich vor allem im Rahmen meiner Dissertation adressiert habe, das waren dann Deutschland, also Unternehmen in Deutschland, ne, viele auch rund um Aachen, aber auch große Automobilhersteller, die jetzt im Süden Deutschlands sind beispielsweise oder anderswo. Mit denen hatten wir auch schon zu tun. Genau, und ich kann jetzt mal ein Beispiel nennen, also jetzt von einem realen Projekt. Da haben wir auch 2 Jahre lang an dem Projekt zusammengearbeitet mit einem Automobilzulieferer. Die stellen unter anderem Windschutzscheiben her für Automobile.
Okay.
So, und das ist ein super Anwendungsfall auch für mich gewesen, weil da ging es genau darum, bei der Fertigung von Windschutzscheiben mitten im Prozess eine Vorhersage zu haben, weil man in diesen Prozess schön eingreifen konnte. Mhm. Also eine Windschutzscheibe oder die Qualität einer Windschutzscheibe, jetzt könnte man sich vorstellen, die muss ja einfach nur eine Form haben. Das heißt, das muss in mein Automobil passen und ich muss durchgucken können.
So einfach ist es wahrscheinlich
nicht. So einfach ist es leider nicht und es wird immer schwieriger, weil man kennt das ja vielleicht, die neue Windschutzscheiben haben ja diese Head-Up-Displays, ne? Also quasi ein Display, der auf diese Scheibe projiziert wird. Und genau in diesen Bereichen muss die Scheibe nochmal andere Qualitätsanforderungen erfüllen, also hinsichtlich Optik und auch Geometrie.
Ja, klar.
So, und sonst sehe ich dieses Display unscharf. So, und das sind Sachen, wo dann auch, wie sage ich mal, ein Produzent sich dann da die Frage stellen muss, okay, wie schaffe ich in diesen Regionen eine noch höhere Qualität? Mhm. Und das Ziel war es wirklich dann auch zu sagen, dass wir während des Prozesses schlechte Qualität erkennen, mithilfe von KI, um dann den Prozess nochmal anzupassen, um die Qualität der Scheiben zu verbessern. Und zwar dann von jeder Scheibe dann auch. Und das war ein realer Anwendungsfall und das war mit sehr vielen Herausforderungen verbunden, auch nicht nur technischen Herausforderungen, sondern auch organisatorischen. Weil das Feld KI, auch die Sammlung von Daten, auch die Speicherung von Daten, das ist relativ neu, auch für die produzierende Industrie vor allem.
Da spielt wahrscheinlich auch Datenschutz wieder eine ganz andere Rolle.
Datenschutz spielt eine Rolle. Ja. Genau, Datenschutz. Man hat aber auch ganz andere Fragestellungen, also organisatorische Fragestellungen. Ich brauche ja die Kompetenz. Ich brauche Mitarbeiter, die sowas können. Und normalerweise so, dass die klassischen IT-Abteilungen in so einem Unternehmen, die hatten erstmal diese Kompetenz nicht. Die brauchten sie auch nicht, weil bisher brauchte ich ja solche Funktionalitäten auch nicht. Ich musste auch bisher nicht so viele Daten sammeln. So, und jetzt aber, ne, wo jeder, sage ich mal, KI-Modell ausstellt, wo das riesige Potenzial von KI da ist, haben das auch die Unternehmen für sich entdeckt und müssen dann erstmal diese Kompetenzen aufbauen und müssen sich dann auch die Frage stellen, wie gehe ich dann jetzt überhaupt da heran? Ne, also es ist nicht möglich, einfach zu sagen, naja, ich schaue mir mal an, was Google, Facebook und so weiter mit ihren KI-Modellen machen. Und dann nehme ich deren KI-Modell oder deren Ansätze und übertrage das 1:1 auf die Produktion. Das ist leider nicht möglich, weil wir es hier mit einer realen Welt zu tun haben.
Okay, ja.
Wir haben hier sehr viele verschiedene physikalische Phänomene. Wir haben sehr viel Expertenwissen in dieser Domäne, auch sehr implizites Wissen. Das kann man so erstmal noch nicht formulieren. Und das sind alles Herausforderungen, die man angehen muss. Und dieses Projekt hat halt sehr schön geholfen dabei, diese Herausforderungen zu identifizieren. Und gleichzeitig auch für Lösungsansätze also zu entwickeln und zu sorgen. Und deswegen ist das ein schöner Anwendungsfall auch in meiner Dissertation, wo ich dann gesehen habe, okay, hier fehlt es noch an Forschung, hier muss ich ran.
Wie war das denn für dich dann am Ende auch zu sehen, es wird jetzt auch mal angewendet und es funktioniert auch?
Super. Ja, super. Also am Ende der 2 Jahre haben wir dann auch reale Testrunden.
Also die 2 Jahre, die jetzt dann in den Firmen quasi stattgefunden haben.
Ja, also wir natürlich, also nicht nur bei der Firma, sondern auch bei uns. Ne? Also wir haben auch bei uns viel entwickelt, aber wir haben gemeinsam an dieser Lösung gearbeitet, wobei wir mehr diesen KI-Part übernommen haben. Und das haben wir nicht häufig, dass wir da wirklich für eine Lösung sorgen, die am Ende auch in einem realen Produktionsprozess für Windschutzscheiben erstmal überhaupt eingesetzt wird, getestet wird. Also das ist schon ein Meilenstein, dass wir überhaupt so weit kommen, dass wir sagen, ja, das sieht gut aus, hier sehen wir Potenzial, lasst uns das doch jetzt mal testen im realen Betrieb. Und dass es dann so gut funktioniert, dass man sagt, jo, das sorgt für eine Qualitätsverbesserung, damit können wir Kosten einsparen, damit können wir die Qualität unserer Produkte erhöhen. Das werden wir weiterhin nutzen als Unternehmen. Das ist schon sehr schön. Also das ist auch nicht alle Tage der Fall, dass wir sowas haben. Deswegen bin ich super stolz auch auf das Projekt und bin auch super froh, dass ich das auch dann für meine eigene Forschung auch verwenden konnte. Genau, das ist, also ist immer was Schönes. Deswegen wollte ich das auch, nämlich habe ich ja anfangs gesagt, ich will wollte die Dinge in die Anwendung bringen.
Ja, und, richtig, ja. Und dann hat es ja auch irgendwo Zukunft, wenn man sieht, man kann damit wirklich Prozesse verbessern, beschleunigen, weniger fehleranfällig machen.
Genau.
Wie geht es denn für dich jetzt weiter? Du hast den Preis bekommen, du hast deine Promotionsarbeit, deine Doktorarbeit abgeschlossen. Wie geht es da jetzt für dich weiter?
Ja, ich bleibe noch hier an der Uni, also ich bleibe der Uni erhalten.
Genau, du bist da jetzt wissenschaftlicher Mitarbeiter, ne?
Genau, quasi Postdoc, ne, wenn man seine Promotion abschließt. Ich habe dir erst jetzt vor, ich muss mal gucken, also ich habe erst im Mai diesen Jahres habe ich die abgeschlossen, die Promotion, also hatte meine Verteidigung und mache natürlich gerne weiter. Ne? Also wir sind noch nicht am Ende mit unserer Forschung. Es ist schön, hier und da Ergebnisse zu erzielen, die, wo man es geschafft hat, ne? Aber wir sehen noch sehr viel Forschungsbedarf. Auf der anderen Seite mit immer neuen KI-Meilensteinen, wie jetzt ChatGPT und ähnliches, ne, gibt es immer wieder neue, sage ich mal, Fragestellungen oder auch, ich sag mal, Bedürfnisse, Wünsche auch der Industrie, die dann sagen, hey, sowas will ich auch. Wo wir dann wieder sagen müssen, oh, hier müssen wir noch ein bisschen forschen. Ne? Machen wir gerne, aber das ist ein super spannendes Feld. Und ich mache jetzt weiter. Also ich leite die Forschungsgruppe weiterhin, versuche mein Themenfeld und auch dass die Themen, sage ich mal, meiner Mitarbeiter oder beziehungsweise meiner Kollegen aus der Gruppe auch da zu unterstützen mit meiner Erfahrung. Und auch die Themen dort dann voranzubringen in dem Themenkontext. Also wir machen weiter.
Dann bin ich gespannt, was wir noch von dir hören werden, weil gerade KI, wie du es gesagt hast, ChatGPT, das wird ja immer mehr. Oder wenn Bilder verändert werden, Videos verändert werden durch KI, da bin ich gespannt, was da noch einmal auf uns zukommt und was wir dann auch noch davon seitens der Uni hören werden. Und ich glaube, du hast uns einen wunderbaren Einblick in deine Welt gegeben. Auch einfach so, dass man es wirklich mal versteht, was da eigentlich gemacht wird. Dass man auch mal merkt, wo findet das Anwendung? Wie sinnvoll ist das auch, dahinter zu forschen? Ja, und dafür danke ich dir ganz herzlich. Ich wünsche dir alles Gute auf dem weiteren Weg. Und natürlich nochmal meine Glückwünsche zum Fabu-Preis, zu der Auszeichnung. Das ist natürlich auch nochmal ein ganz tolles Lob dann von dieser Seite auch aus.
Ja, auch vielen Dank, Alexandra, auch für die Möglichkeit, auch einem breiteren Publikum, sage ich mal, zu erzählen zu dürfen, gerne, was man so macht. Es ist immer wieder schön, ne, wenn man da die Möglichkeit hat. Und würde mich freuen, wenn man hier und da auch mal Updates geben kann. Ja. Also wir werden sicherlich in Zukunft da nochmal neue Meilensteine auch hier in der Industrie, auch hier im Bergischen, dann dafür sorgen. Und vielen Dank.
Ich danke dir.